Fräulein Stinnes fährt um die Welt. Das war 1927 und ist kein Witz. Cleonoris Stinnes war damals 26 Jahre alt und hatte die Idee, boah, das könnte man ja mal machen. Ihr Fahrzeug, ein Adler Standard 6, als in der schönen Stadt Frankfurt nicht nur Appleboy getrunken wurde, sondern auch noch vernünftige Arbeit geleistet wurde, zum Beispiel Autos gebaut wurden. Standard. Das hieß keine Sonderanfertigung, ein Standardauto, ein Serienauto, das immerhin schon ein Jahr lang die Serienreife erreicht hatte. Mir wird etwas schwummerig bei dem Gedanken an heutige Autorückrufaktionen. Frau Stinnes hatte die Idee, Standard 6 ist in Ordnung, damit fahre ich um die Welt. Das Autobahnnetz war nicht so ausgebaut wie heute. Selbst die Tankstellenversorgung war noch gar nicht so ausgereift, wie wir das heute kennen. Sowas schafft man nicht allein. Da braucht es Helferinnen und Helfer. Deswegen hatte Frau Stinnes auch zwei Mechaniker dabei und einen Fotografen. Die Mechaniker haben nach der zweiten Panne den Track verlassen, kurz hinter Berlin, irgendwo in der heutigen Ukraine und sind zurück nach Hause. Nur der Fotograf begleitete sie 2 Jahre lang rund um die Welt. Immerhin ein Fotograf. So eine Abenteuertour kriegst du nicht alleine hin. Da kannst du stecken bleiben, da kann dir der Sprit ausgehen, da kannst du irgendwo hängen bleiben, du kannst unter Räuber geraten und noch ganz andere Dinge. Nun gut, wenigstens schick, wenn einer dabei ist, der Fotos machen kann. Aber hier war der Fotograf mehr als ein Fotograf, mehr als einer, der nur ein Filmchen oder ein Foto gemacht hat, sondern einer, auf den man sich verlassen konnte, der zum Helfer wurde, zum handgreiflichen Helfer und später auch zum Lebens- und Ehepartner. Glauben und Leben. Auch hier tut Begleitung gut. Ins Leben hineinkommen ist allein schon nicht so einfach. Selbst krabbeln kann man ja nicht einfach so. Gut, wenn da einer hilft. Und Glauben? Wir haben es eben schon an vielen Stellen gehört. Wie wichtig ist es, dass Menschen da sind, die einen ermutigen, die einem helfen, die einem erklären oder die einfach auch nur mal da sind und die Klappe halten und sagen, ich weiß, wie es dir geht. Glauben und Leben, auch hier tut Begleitung gut. Und manchmal brauchen wir echte Ermutiger und echte Brückenbauer. Menschen, die uns auf den Weg helfen. Jürgen Becker hat eben von einer unglaublichen Veränderung gesprochen, wo ein Mensch wirklich eine Riesenbrücke brauchte, weil seine Kluft zur Gesellschaft, seine Kluft zu den Menschen, mit denen er zu tun haben wollte, riesengroß war. Ein Terrorist, ein Christenverfolger sucht Gemeinschaft in einer frommen Gemeinde. Nicht so einfach. Da braucht es Brückenbauer. Ich lese aus Apostelgeschichte 9 die Verse 20 bis 30. Diese Geschichte spielt kurz nachdem der berühmte Paulus vom christenverfolgenden Rächer und Häscher zum Christ wurde. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie? Und dass er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Längere Zeit verging, schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie ihm nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Paulus. Hochgeflogen und rausgeflogen. Eigentlich war er unterwegs, die Christen zu verfolgen. Dann begegnet ihm buchstäblich Jesus auf seinem Weg. Er ändert sein Herz, er ändert sein Verhalten. Und das, was auch vorher schon sein Talent war, mit Entschiedenheit und Entschlossenheit voranzugehen, das spielt er jetzt auch aus. Aber jetzt mit anderem Vorzeichen. Jetzt tritt er im Namen Jesu auf, verkündigt den Menschen die Liebe Gottes, erzählt von Jesu Auferstehung und erklärt auch den jüdisch gläubenden Menschen, dass Jesus der Retter, der Messias ist, auf den sie schon so viele Jahrhunderte warteten. Paulus spielt seine Talente voll aus und er hat Erfolg. Menschen fangen an nachzudenken, Menschen fangen an zu glauben. Er erlebt, wie Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Dieser Erfolg hat aber schnell seine Grenzen. Das kann doch nicht sein. Den wollen wir hier nicht haben. Der bringt uns alles durcheinander. Und schon sind die Pläne da, wie man ihn beseitigen kann. Aus der Sicht des Paulus möchte ich sagen, manchmal tut es gut, einen Korb zu bekommen. Mancher hat sich über einen Korb geärgert, aber Paulus bekam einen Korb, der ihm wirklich gut getan hat. Die Stadttore waren abgeschlossen, aber es gab pfiffige Christinnen und Christen, die sagten, komm Paulus, ab in den Korb, Deckel drauf, Seil genommen, an der Stadtmauer runtergelassen. Also wenn Sie mal einen Korb bekommen, dran denken, manchmal ist ein Korb zur richtigen Zeit auch die Rettung. Jeder Mensch, das wird hier deutlich, jede und jeder braucht Menschen, die zu einem halten. Gerade dann, wenn dicke Luft da ist. Gerade dann, wenn ich an meine Grenzen komme. Gerade dann, wenn ich den Eindruck habe, alle sind gegen mich. Wie gut tut es, wenn mir dann jemand im guten Sinne einen Korb gibt. Wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, unterzukriechen, unterzuschlupfen, einfach in Ruhe aus der heiklen Situation rauszukommen. Der große Paulus, von dem große Teile des Neuen Testamentes stammen, der als der größte Theologe und Denker aller Zeiten gilt, derjenige, der vielen Menschen den Weg zum Glauben gezeigt hat, ist einer, der Hilfe braucht. Und er nimmt diese Hilfe gerne an. Zweiter Gedanke, Barnabas, der Brückenbauer. Nachdem das mit der Körbchenflucht gelungen ist, hat Paulus die pfiffige Idee, gehe ich doch einfach mal zu meinen Leuten. So denkt sich ja auch mancher, ach, gehe ich doch mal zu den Christen. Die haben immer ein offenes Haus, ein offenes Herz, da ist es warm. Also falls Ihnen jetzt zu warm ist, diskutieren Sie kurz mit Ihrem Nachbarn, vielleicht haben wir irgendeine Lüftungsmöglichkeit. Jedenfalls, Paulus hatte die Idee, da gehe ich hin, da bin ich gut aufgehoben. Aber die Christen, zu denen er sich begibt, haben Angst vor ihm. Das kann doch nicht wahr sein. Einer, der eben erst noch ganz anders gedacht, geredet und gehandelt hat. Der kann doch nicht einfach sich so gewendet und gedreht haben. Sie lehnen ihn ab, sie schmeißen ihn raus. Bis auf einen. Barnabas. Barnabas, der Brückenbauer. Der hat offensichtlich nicht nur die Kraft des doppelten Herzens, sondern auch die Kraft des zweiten Auges. Der guckt nochmal richtig hin. Und der hört richtig hin. Und der lässt sich die Geschichte von Paulus auf den Ohren und auf den Augen zergehen. Und er entdeckt, dieser Paulus hat wirklich eine Wende erlebt. Barnabas erlaubt sich, ein zweites Mal hinzuschauen.
genauer als die anderen, die sofort sagt, nein, nicht der. Wir haben doch seine Geschichte gehört. Wir kennen doch das, was er gemacht hat. Wir wissen doch, wer das ist, wo er herkommt und welche Ziele er hat. Barnabas erlaubt es sich, nochmal genauer hinzuschauen, sich den Paulus anzuschauen. Und dann bleibt's beim Barnabas nicht nur beim Sehen und Hören, er schreitet auch ein. Er baut eine Brücke. Er erklärt den anderen, was mit Paulus passiert ist. Und so wird er zum Heiler, zum Verbinder, zu einem, der Brücken über Kluften baut. Und Barnabas ist einer, der bei sich es zulässt, dass ein Vorurteil nur ein vorläufiges Urteil ist. Und indem er genauer hinschaut, kommt er vom vorläufigen Urteil zu einer neuen Sicht. Und das vermittelt er auch den Menschen in der Gemeinde. Und Paulus kann dadurch erst zu dem werden, was er später geworden ist. Barnabas, der Brückenbauer für Paulus, an vielen Stellen tritt er als Brückenbauer und Mutmacher auf. Es gibt eine zweite wunderschöne Begebenheit, in der Barnabas die Hauptrolle spielt. Barnabas und Paulus sind das erste Dreamteam, sozusagen die Brothers, die das Evangelium gesungen haben in der ganzen Welt als erste. Und sie haben damit einen Riesenerfolg. Landen nicht nur auf dem viertletzten Platz, sondern gründen viele Gemeinden. Sie sind das Dreamteam der damaligen Geschichte. Sie sind das Missionsteam, das sich jede Missionsgesellschaft wünschen würde. Und sie haben hier und da auch Kolleginnen und Kollegen, die ihnen helfen. Einer davon ist Johannes Markus. Johannes ist aber so ein junger, 17,5 vielleicht 3 Tage älter oder 4 Tage jünger. Und der hat sich so gedacht, ach, Missionsreise ist ja ganz nett, aber ist auch anstrengend. Und dann immer die alten Männer hier, Paulus, Barnabas, der haut zwischendrin ab, kneift, geht zurück nach Hause. Irgendwann, Jahre später, kommt es zur zweiten Missionsreise. Das Dreamteam findet sich wieder, Paulus und Barnabas. Sie schreiben auf, was sie alles brauchen. Sie stellen ihr Mitarbeiterteam zusammen, wie sich's gehört. Und Barnabas hat die blendende Idee, lass uns Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus sagt, nee, das kann nicht dein Ernst sein. Nicht nochmal diesen Hans Kuck in die Luft, nicht nochmal den Kneifer, der hat ja schon mal gekniffen. Den will ich nicht nochmal im Team haben. Den kann die Frau Stinnes später mal mitnehmen auf ihrer Weltreise. Aber ich nehme den nicht in mein Team. Priorität, Menschen oder Ziele, da stehen sie voreinander. Der Barnabas und der Paulus. Und beide haben sie einen berechtigten Ansatz. Paulus sagt, ich möchte die Mission nicht gefährden. Ich möchte unser Projekt nicht gefährden. Deswegen möchte ich nicht einen mitnehmen, der schon bewiesen hat, dass er nicht durchhält. Und da kommt wieder Barnabas, der den Menschen sieht. Der sich auch hier bei Johannes Markus den zweiten Blick erlaubt. Und so entsteht aus einem Dreamteam nach einer Menge Krach und Diskussionen 2 Dreamteams. Paulus sucht sich einen neuen Kompagnon und Barnabas nimmt den Johannes Markus an seine Seite. Sie scheinen einige Zeit miteinander unterwegs gewesen zu sein. Jedenfalls Johannes Markus reift in dieser Zeit und später, viele Jahre später, schreibt Paulus mal in einem Brief, hey, ich schicke euch jetzt den Johannes Markus. Das ist ein super Typ geworden. Also auch Paulus hat irgendwann das zweite Auge bekommen. Hat ein bisschen länger gedauert. So ist das bei Leuten, die viel denken. Die sehen nicht immer gleich alles auf den ersten Blick. Aber irgendwann hat es bei Paulus auch noch gefunkt. Aber Voraussetzung dafür war die Geduld, das Mutmachen des Barnabas. Dass Barnabas den Johannes Markus an seine Seite genommen hat. Oft entsteht im Raum der Kirchen die große Diskussion, was brauchen wir? Paulus-Typen, die vorangehen und Projekte initiieren? Oder brauchen wir Barnabas-Typen? Ihr Lieben, Gottes Idee ist, gönnt euch beide. Allerdings, Alpha-Tiere, das sagt der Name schon, braucht es in der Regel nur 1 oder 2. Aber Tröster, Ermutiger, Leute, die anderen Leuten helfen, da braucht es viele. Da braucht jede und jeder einen. Das heißt, da brauchen wir ganz schön viele. Paulus und Barnabas. Das ist der Segen der damaligen Kirche, dass sie beide haben. Aber vor allem den Barnabas. Für die Gemeinde, für das Innenleben, fürs Trösten, fürs Ermutigen. Durch Barnabas erleben viele Menschen den Segen der zweiten Chance. Paulus selber hat diesen Segen erlebt. Und Johannes Markus auch. Und ich bin überzeugt, viele andere auch noch, denen Barnabas begegnet ist. Und ihr Lieben, das ist das, was auch uns gut tut. Der Segen der zweiten Chance. Ich glaube, dass diese Idee direkt im Himmel entsprungen ist. Gott ist derjenige, der gerne Menschen eine zweite, dritte, vierte Chance gibt und immer wieder für Menschen da ist. Und in seinem Namen, als seine Nachfolger, tut es uns gut, auch den Segen der zweiten Chance zuzulassen, zu erleben und weiterzugehen. Auf dem Weg des Glaubens brauchen wir eben nicht nur Menschen, die uns erklären, wie alles richtig geht und die uns vielleicht, wenn Fehler passiert sind, im Konjunktiv begegnen. Hättest du mal gleich oder hättest du mal so, sondern wir brauchen Menschen, Frauen und Männer, die uns ermutigen, die uns an die Seite holen, die uns die zweite Chance geben, den Segen der zweiten Chance. Und wir selbst tun gut daran, genau so mit anderen Menschen umzugehen. Nochmal genau hinhören, das Vorurteil ein vorläufiges Urteil sein lassen, was man auch revidiert, was man erneuert und was man berichtigt. Den Mut haben, nochmal genau hinzuhören. Den Mut haben, dem Menschen auch die zweite und dritte Chance zu geben. Ich glaube, dass wir das brauchen. Wenn Jesus uns aufruft, seine Nachfolger zu sein, dann ist es auch ein Aufruf, genau wie er, Menschen nochmal mit seinen Augen zu sehen, eine zweite, dritte und neue Chance zu geben. Ich schließe mit folgenden nachdenklichen Sätzen. Glauben ist keine einsame Wüstenwanderung. Jede und jeder braucht Mutmacher und Wegbereiter. Da drängt sich die Frage auf, lässt du dir gerne helfen? Denk dran, selbst so ein Alpha-Tier wie Paulus brauchte ab und zu mal jemanden, der ihm einen Korb zur Verfügung stellte. Brauchte ab und zu mal jemanden, wo er unterschlupfen konnte. Brauchte jemanden, der ihm hilft. Trotz all seiner Talente, trotz all seiner Begabung und trotz seiner Berufung war Paulus nicht der einsame Kreisezieher, sondern er brauchte Menschen, die ihm Brücken bauen. Wie ist das bei dir und bei mir? Lässt du dir gerne helfen oder sagst du, brauche ich nicht? Wie war der Satz? Alleine schon schwer genug. Da brauche ich nicht noch einen, der mir dazwischen redet. Paulus hat sich gerne helfen lassen. Und kannst du andere mit offenen Augen sehen? Oder hast du vor den geschlossenen Augen schon genau das Bild für den anderen und die andere fertig? Nach dem Motto, die habe ich ja schon gehört, die habe ich ja schon gesehen, da brauche ich ja gar nicht mehr hingucken. Ich habe genau ein Bild von ihm und von ihr. Barnabas ist jemand, der uns ermutigt. Wenn wir viele Bilder vor unserem inneren Auge haben von anderen Menschen, die Augen einfach mal aufzumachen und nochmal genau hinzugucken und nochmal genau hinzuhören. Kannst du andere mit offenen Augen sehen? Jesus möchte uns Augen öffnen für die Wunder Gottes, aber auch für die Wunder Gottes, die auf zwei Beinen daherkommen, die mit einem Herz daherkommen. Auch für die Wunder Gottes, die wir als unsere Mitmenschen kennen. Und drittens, kennst du schon den Trick mit der zweiten Chance? Es ist kein Zaubertrick, kein Hütchentrick, aber ein Trick, der Wunder bewirkt. Die zweite Chance für dich und für andere. Amen.